SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Hallo hier von einer, naja, sagen wir mal hin und her gerissenen Janina Schreiber am Mikrofon. Denn eigentlich hatte ich erwartet, hier Ende Mai quasi auf dem Weg hin zum Sommer mit Ihnen über Waldbrandprävention zu reden. Und Brandenburg wird sagen, ja, super, immer her damit. Im Südwesten Deutschlands allerdings, da schaue ich wahrscheinlich gerade eher in fragende Gesichter angesichts der Regenfluten, die da in der vergangenen Woche vom Himmel kamen. Es ist ein Wetter der Extreme, je nachdem, wohin ich blicke in Deutschland. Aber ich kann Ihnen schon mal verraten, ganz gleich, ob zu nass oder zu trocken, wir müssen über den Wald reden.
Den Patienten an und für sich. Der Waldbrand ist ja praktisch nur das Symptom eines Ungleichgewichtes.
Das ist mein Gesprächsgast diesmal, Alexander Held, Förster und Waldbrandspezialist beim European Forest Institute EFI. Und mit ihm sind wir heute zumindest gedanklich zwischen den Flammen eines brennenden Waldes unterwegs und schauen mal, wie sieht's da genau aus und wie sollte es da aussehen. Vorher, da bleibe ich aber nochmal im nassen Südwesten. Viel Regen kam runter in den vergangenen Wochen hier und wie vorhergesagt, es gab Überschwemmungen, zum Beispiel in Zell an der Mosel und vollgelaufene Keller und Unterführungen, zum Beispiel im Kirner Stadtteil Sulzbach bei Bad Kreuznach. Da hat eine richtige Flutwelle aus einem höher gelegenen Wald die Menschen überrascht. Und auch im Saarland kam es zu immer wieder neuen Hochwassermeldungen. Doch ist das noch normal? Das habe ich Frank Kasper vom Deutschen Wetterdienst gefragt. Er leitet dort die Abteilung für Hydrometeorologie und sagt:
Wir haben auch in der Vergangenheit immer wieder große Niederschlagsmengen in verschiedenen Regionen in Deutschland gesehen. Die Analysen zeigen eigentlich, dass jede Region damit rechnen muss, dass sie auch mal von großen Mengen in diesem Ausmaß getroffen werden kann. Die konkreten Schäden, das war zum Beispiel auch im Ahrtal so, ergeben sich ja im Einzelfall dann aus einer Kombination von Faktoren. Also das heißt, hier in einem engen Tal, da habe ich dann auch größere Auswirkungen, als wenn diese Niederschlagsmengen in anderen Regionen herunterkommen.
Bedeutet, wenn ein Fluss wenig Platz hat, es wenig Fläche gibt, wo er Starkregen abladen könnte, desto eher kann es bei Überschwemmungen also auch zu Schäden kommen. Natürlich stellt sich da die Frage, was haben denn die Starkregenfälle mit der Klimakrise zu tun? Frank Kasper sagt:
Wir haben hier in dem konkreten Ereignis Niederschlagsmengen von mehr als 100 Liter pro Tag an verschiedenen Stationen gesehen. Das kommt immer wieder mal vor. Ist natürlich klar ein extremes Ereignis. Bewertung des Starkregens und seiner weiteren Entwicklung ist eine etwas größere Herausforderung. Bei der Temperatur sehen wir sehr eindeutig den Klimawandel. Beim Starkregen muss man eben auf verschiedene Aspekte schauen. Wie intensiv war das Ereignis? Wie lang war die Andauer? Wie groß war das Gebiet ausgedehnt? Grundsätzlich sehen wir eine Tendenz, dass die extremen Ereignisse zunehmen.
Das macht ja auch die Attributionsforschung deutlich. Je wärmer die Atmosphäre, desto wahrscheinlicher wird Extremwetter. Seit einiger Zeit sind Klimaforschende außerdem ziemlich alarmiert über die steigende Temperatur der Ozeane. Und ob die vielleicht zum Starkregen im Südwesten beigetragen haben, auch dazu hat Frank Kasper was gesagt.
Unser ganzes Verständnis der physikalischen Prozesse würde eigentlich dafür sprechen, dass Starkregenereignisse zunehmen. Dafür gibt es verschiedene Argumente. Zum einen ist es eben so, dass wärmere Luft auch mehr Wasserdampf aufnehmen kann, der dann letztlich wieder zu Niederschlag werden kann. Also auch die Ozeanoberflächen tragen dann eben zu zusätzlicher Verdunstung bei, die eben das Wasser in die Atmosphäre bringen. Entsprechend sehen wir auch, wenn wir Klimasimulationen anschauen für die nächsten Jahrzehnte bis 100 Jahre, dass wir da eine Intensivierung sehen. Wir sehen das auch in Auswertungen globaler Datensätze, aber es ist sozusagen, wenn man dann auf die sehr kleinen Regionen schaut, ist es eben doch immer noch eine wissenschaftliche Herausforderung, genau zu dokumentieren, was wir da sehen und was die Ursachen im Einzelnen in der Region sind.
Während die Fluten den Südwesten beschäftigen, ruft Brandenburg schon wieder die höchste Gefahrenstufe für Waldbrände aus und befindet sich mitten in der Waldbrandsaison. Ein Grund mehr, mal genauer drüber zu reden, wie wir uns generell eigentlich besser darauf vorbereiten können. Das habe ich getan mit unserem Globalgast Alexander Held, Förster und Waldbrandspezialist beim European Forest Institute EFI.
Global, das Gespräch.
Herr Held, eigentlich wollte ich mit Ihnen ja über Waldbrandprävention reden, aber zumindest für den Südwesten hat sich's ja jetzt mal erledigt mit diesen Regenmassen, oder?
Wir können natürlich nie über Waldbrand reden, ohne erstmal über den Wald zu reden, also den Patienten an und für sich. Der Waldbrand ist ja praktisch nur das Symptom eines Ungleichgewichtes. Und wir sehen auch trotz der relativ guten Niederschläge, die wir jetzt das letzte halbe Jahr hatten, Die Trockenheit kann sehr schnell zurückkommen. Und wenn sie kommt, kommt sie ja mit Macht. Und wir kommen dann sehr schnell vom praktisch Szenario Überflutung hin zu Trockenheit und wieder brennbaren Wäldern. Also das kann jetzt sehr schnell gehen.
Wie resilient sind denn gerade unsere Wälder in Deutschland?
Ja, der deutsche Wald gehört vielen verschiedenen Eigentümern. Er wächst auf sehr vielen verschiedenen Standorten. Und dann muss man sagen, je nach Wuchsort, je nach Artenzusammensetzung und je nach Bewirtschaftungsform ist der Wald manchmal sehr resilient, auch gegenüber Borkenkäfer oder Sturm und Trockenheit im Allgemeinen, aber auch Waldbrand. Und in anderen Bereichen ist das eben geradezu das Gegenteil. Also Laubwald oder Laubgehölze sind schon mal gar kein schlechter Indikator, weil man grundsätzlich sagen kann, Laubholz brennt schlechter als Nadelholz. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber wir müssen analysieren, welche Faktoren spielen dem Feuer in die Hände und welche Faktoren spielen dem Wald bzw. uns, wo wir Feuer verhindern wollen, in die Hände. Das andere ist, wie sind die Böden beschaffen? Was tun wir dafür, dass die Böden gesünder sind, dass die Böden aktiver sind, mehr Wasser speichern können?
Ich habe mal nachgeschaut, wenn es darum geht, Laubholzanteil. In Rheinland-Pfalz liegt der bei knapp 60%. Also sind wir ganz gut aufgestellt im Vergleich zu Brandenburg beispielsweise, wo es teilweise nicht mal 30% sind.
Ja, in der Tat sind wir im Südwesten gut aufgestellt. Man merkt, dass der Waldumbau gut funktioniert. Man merkt auch, dass wir traditionell, wenn wir jetzt so Richtung Schwarzwald schauen oder auch Pfälzerwald, dass wir immer schon viel mehr Laubholz dabei hatten. Dazu kommt, dass wir im Vergleich zu Brandenburg oder auch Niedersachsen ein etwas angenehmeres Klima hatten und noch haben. Das heißt, die Tage, wo wir Waldbrandwetter haben oder hohe Waldbrandgefahrenklassen, sind bei uns noch relativ moderat im Vergleich zu Brandenburg. Wenn Brandenburg jetzt nicht auch noch zusätzlich zu dem etwas kontinentaleren, trockeneren Klima und den schlechteren Böden mit wenig Wasserspeicherkapazität nicht noch Kiefer in großer Menge gebracht hätte, dann wäre die Resilienz auch in brandenburgischen Wäldern größer. Aber der Waldumbau gestaltet sich dort etwas zäher und etwas schwieriger.
Jetzt gab es in den vergangenen Jahren ja viel Diskussion um Totholz im Wald. Einerseits soll das ja gut Wasser speichern und ist ein Hort für Biodiversität. Andererseits brennt das im Zweifel auch gut. Also raus damit oder drin lassen?
Ja, mein Lieblingsthema, Totholz im Wald. Ja, also wenn die Antwort so einfach wäre, wie wir mit Totholz umgehen, also entweder rein oder raus, dann hätten wir die Diskussion gar nicht. Wir müssen jetzt verstehen, Totholz ist etwas, was im Wirtschaftswald im Vergleich zum Naturwald oder unberührten Wald in sehr geringen Mengen vorkommt. Und alles, was an Biodiversität mit diesem Totholz zu tun hat, ist Mangelware, überspitzt formuliert bei uns. Gleichzeitig ist alles, was diese Biodiversität bringt, vergleichbar mit dem Immunsystem für unseren Wald. Also je kompletter unser System Wald ist, desto gesünder, desto resilienter ist es. Vor diesem Hintergrund brauche ich Totholz im Wald. Gleichzeitig müssen wir klar sein, es gibt Phasen, in denen Totholz sehr brennbar ist und die Gefahr für die Einsatzkräfte deutlich erhöht und es schwierig macht, Waldbrände zu bekämpfen. Und ein Ansatz, der eigentlich sich mittlerweile durchsetzt, ist ja, wir wollen Totholz auf der Fläche, aber entlang von Wegen, auf denen die Feuerwehr später arbeiten soll oder an denen wir präventive Maßnahmen einleiten, dort bewusst keine Anreicherung von Totholz bzw. allgemein Brennmaterial für das Feuer, damit Feuer, die aus der Fläche auf so einen Weg kommen, an Intensität verlieren und leichter zu kontrollieren sind. Und ich glaube, mit so einem Konzept räumlich-zeitlich gesteuert, wo erlauben wir uns wie viel Totholz und wo eben nicht, können wir, glaube ich, sehr, sehr gut mit dem Konflikt umgehen, wo wir sagen, naja, Totholz kann eben auch Brennmaterial sein.
Zumal das Feuer wahrscheinlich der Natur viel weniger ausmacht als uns Menschen, oder? Also was kommt denn nach dem Feuer?
Um das zu beantworten, müssen wir immer verstehen, unter welchen Bedingungen hat ein Feuer gebrannt. War das ein mildes Feuer, was sehr schnell über die Fläche gegangen ist, dann ist es oft nichts anderes als ein Rasenmäher. Ist das Feuer sehr langsam über die Fläche gegangen? War der Boden trocken? War der Boden feucht? Konnten Mykorrhizapilze im Boden überleben oder nicht? Das sind lauter Fragen, die wir für jedes Feuer eigentlich einzeln beantworten müssen, um dann auch sagen zu können, naja, das war jetzt ein mildes Feuer, der Boden war feucht, wir haben ringsrum genügend Samenbäume, wir gehen davon aus, wir brauchen hier gar nichts tun, die Fläche regeneriert sich von alleine. Das wäre der Idealfall. Oder es waren eben sehr heiße Feuer, die lange gebrannt haben, den Boden in Mitleidenschaft gezogen haben. Da können sie erstmal gar nichts machen, weil der Boden gar nicht fähig ist, eigentlich Waldbäume wieder zu tragen. Da müsste man entweder auf die natürliche Waldentwicklung warten oder wir haben jetzt die Gefahr, da kommt natürlich jetzt diese Pionierarten, die nach Waldbrand kommen, rein, die sind wiederum sehr brennbar. Und um dem zu entkommen, kann man aktiv Flächen einsehen. Man macht es heute schon aus der Luft mit Drohnen zum Beispiel, um etwas zu steuern, was auf diesen Flächen wächst, bis der Boden wieder so gesund ist, dass er auch wieder Waldbäume tragen kann. Also man muss immer genau hinschauen. Es ist ja immer, was wollen wir denn von diesem Wald? Der Natur selber ist es in den Zeiträumen, über die wir reden, ja eigentlich völlig egal, was da passiert. Für uns Menschen ist es so, wir haben diese Zeit nicht mehr. Wir wollen ja auch alle Ökosystemdienstleistungen und Pufferwirkungen im Klimawandel von diesem Wald. Also Wasser, Luft, Schatten, Verdunstungskälte, Kohlenstoffspeicher etc. plus Rohstoff, Holz. All das wollen wir ja von einem Wald. Dementsprechend müssen wir schon etwas steuern, damit wir all diese Dienstleistungen und Services aus diesem Wald auch für uns als Menschen bekommen können. Ansonsten könnte man sagen, na, ist egal, in den nächsten 100.000 Jahren wird sich das schon richtig entwickeln. Nur diese Zeit haben wir leider nicht mehr.
Den Wald also gesund halten. Ja, das ist ein Schlüssel übrigens sowohl für Waldbrand als auch für Starkregenprävention. In Rheinland-Pfalz hat die Flotte der Feuerwehren im Land deshalb jetzt Zuwachs bekommen. Armin Angele hat sich's genauer angeschaut.
Wenn der Wasserwerfer angeht, ist das Löschfahrzeug in seinem Element. Es ist knallrot, 3,30 Meter hoch, 14 Tonnen schwer und besonders geeignet, um Waldbrände zu bekämpfen. Feuerwehrmann Uli Gress von der Verbandsgemeinde Göllheim zeigt sich begeistert.
Der Unimog ist halt extrem geländegängiges Fahrzeug. Viel Wasser, 3000 Liter Wasser, eine Selbstschutzanlage mit 300 Liter, wo man praktisch das Fahrzeug und die Mannschaft auch mit schützen kann. Die Räder werden mit Wasser besprüht, das Fahrzeug ist von der Unterseite, alle Kabel und alle Druckluftleitungen sind ummantelt, feuerhemmend verbaut. Das kann bis zu 1,20 Meter tief ins Wasser einfahren, also auch für Überflutungsgebiete geeignet.
Das Fahrzeug kann mit einem großen Wasserwerfer bis zu 70 Meter weit Löschwasser verteilen. Es verfügt über eine Dachluke in der Fahrerkabine. Dort können während der Fahrt mit einem kleinen Wasserwerfer Brände bekämpft werden. Im Notfall können über die Dachluke auch Menschen in das Fahrzeug hineingezogen und geborgen werden. Feuerwehrmann Uli Gress darf künftig eines der neuen Fahrzeuge fahren.
Wir haben bei uns jetzt in der Verbandsgemeinde im Moment jetzt 8 Fahrer, die wir halt ausbilden. Das geht heute schon los dann, wenn wir nach Hause kommen heute Abend, da wir das halt jetzt schnellstmöglich in den Einsatz bringen wollen. Wir brauchen ungefähr 4 Wochen, bis es soweit ist, dass die Fahrer all fit sind. Die Wetterlage wird immer wärmer. Die Wald- und Flächenbrände letztes Jahr waren schon relativ groß bei uns in der Verbandsgemeinde, auch im Landkreis. Und deshalb sind wir hier ganz gut aufgestellt.
Jede der 8 Leitstellen im Land erhält 1 der neuen Löschfahrzeuge. Bei größeren Einsätzen könnten diese auch gemeinsam eingesetzt werden. Das Land hat insgesamt 3,5 Millionen Euro für die Fahrzeuge ausgegeben. Landesinnenminister Michael Ebling sieht die Feuerwehren nun gut aufgestellt im Kampf gegen Wald- und Flächenbrände. Diese könnten in Zukunft zunehmen, so Ebling.
Wir gehen fest davon aus, dass diese Formen von Hitzeperioden, die der Klimawandel mit sich bringt, zunimmt und insofern das Risiko auch von Waldbränden steigt. Das haben wir in den letzten Jahren auch schon erlebt. Insofern sind wir dadurch jetzt noch mal weiter besser gerüstet.
Ruhig ist es nicht wirklich um uns rum. Mittlerweile hört man ja wieder einige Vögel, besonders morgens. Doch der Tag der Artenvielfalt in dieser Woche soll daran erinnern, es sieht nicht gut aus. Fast die Hälfte der Brutvogelarten in Deutschland stehen auf der roten Liste, bewegen sich also in einem Spektrum zwischen gefährdet und bereits ausgestorben. Umso relevanter für uns, nochmal genau hinzuhorchen. Denn was man kennt, das schützt man. So hat vielleicht auch ein internationales Forschungsteam gedacht, als sie in einer Studie der Genetik des Vogelgesangs mal genau auf den Grund gegangen sind. Veronika Simon aus unserer SWR-Wissenschaftsredaktion hat sich das Ergebnis und deren geflügelte Teilnehmer mal genauer angehört.
Der Gelbstirnbartvogel ist nur ein paar Zentimeter groß. Er lebt im mittleren und südlichen Teil Afrikas. Und man muss sagen, er sieht hübsch aus. Er hat einen hellgelben Bauch, schwarz-gelbe Muster auf den Flügeln und eine leuchtend gelbe Markierung an der Stirn. Sein Gesang wirkt hingegen eher minimalistisch. Trotzdem ist gerade der Gesang dieser Vögel für eine internationale Forschungsgruppe von großem Interesse. Denn das hier ist kein Gelbstirnbartvogel, sondern ein Feuerstirnbartvogel. Eine nah verwandte, aber andere Art mit einer leuchtend roten Markierung an der Stirn. Der Gesang klingt zwar ähnlich, hat aber einen etwas anderen Rhythmus. Er singt schneller. In einer Studie, die jetzt in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde, wollten die Forschenden die genetische Grundlage für diesen Unterschied herausfinden. Dafür nahmen sie den Gesang von insgesamt 124 Vögeln der beiden Arten auf und sammelten DNA-Proben. Die Bartvögel boten sich als Studienobjekt an, denn ihr Gesang ist recht einfach gehalten und sie lernen ihn nicht von ihren Eltern, im Gegensatz zu vielen anderen Vögeln. Die lauschen der Stimme ihrer Eltern und ahmen sie nach. Mit der Zeit verfeinern sie dann ihren Gesang. Viele Vogelkinder lernen das Singen also ganz ähnlich wie Menschenkinder das Sprechen. Dabei ist der Gesang auch innerhalb einer Art oft variantenreich. Viele Faktoren spielen da eine Rolle. Die Anatomie der Schnäbel kann zum Beispiel verändern, wie die Töne klingen. Wenn viele oder wenige Tiere vor Ort sind, kann das das Verhalten ändern. Auch das Geschlecht der Vögel hat oft einen Einfluss auf den Gesang. Bei den Gelb- bzw. Feuerstirnbartvögeln ist jedoch all das nicht der Fall. Das konnten die Forschenden in ihrer Studie ausschließen. Sie konnten damit die genetische Basis für ein sehr grundlegendes Element des Gesangs herauskristallisieren, den Rhythmus. Dafür verglichen sie die Genome der Tierarten aus entweder klar getrennten Populationen oder aus Gebieten, in denen sich die Arten immer wieder mischten. Und sie konnten tatsächlich eine Genregion finden, deren Veränderungen laut der Analysen stark mit den Unterschieden im Rhythmus verknüpft sind. Interessanterweise liegen hier Gene, von denen man weiß, dass sie beim Menschen mit Sprachstörungen assoziiert sind. Die genetische Grundlage von unserem Sprechen und dem Gesang der Vögel hat also wahrscheinlich einige Parallelen. Auch wenn das, was rauskommt, bei uns meist etwas variantenreicher klingt als beim Feuerstirnbartvogel.
Vögel sind ja immer ein ganz guter Anzeiger dafür, ob auch genügend Insekten da sind. Denn die sind essentiell auf dem Speiseplan der Vögel. Doch auch da sieht's düster aus. Weltweit sind mehr als 40% der Insektenarten vom Aussterben bedroht. Und das ist so dramatisch. Die Ursache dafür, so die Vermutung aus der Wissenschaft, muss strukturell sein. Eine Lösung müsste bestenfalls also politisch initiiert sein. Am 9. Juni wird ein neues EU-Parlament gewählt und Prognosen zufolge könnten rechtspopulistische Parteien deutlich zulegen. Keine guten Aussichten für Insekten, wie meine Kollegin Susanne Henn erklärt.
Das mit den Insekten hat sich mittlerweile ja herumgesprochen. Es gibt immer weniger von ihnen, viel zu weniger, als dass sie noch ausreichend das erledigen könnten, was ihre Aufgabe ist: bestäuben, Honig machen, aufräumen und Nahrung für andere Tiere sein. Eigentlich hatte die EU sich einiges vorgenommen, um den Insekten zu helfen. Pestizide reduzieren, Lebensräume schaffen. Aber unter dem Eindruck der massiven Bauernproteste und immer stärker werdender rechtspopulistischer Parteien kam das zuletzt ins Stocken. Denn die Rechtspopulisten sehen Naturschutz zumeist als regionale Aufgabe, aber wollen keine länderübergreifenden Regeln. Eine Renaturierungsrichtlinie, die vorschreibt, beschädigte Ökosysteme wiederherzustellen, wurde im Februar nur noch mit knapper Mehrheit beschlossen, obwohl sie schon abgeschwächt wurde. Und das hat nicht mit allen Vorhaben geklappt.
Was ja jetzt schon gescheitert ist, wo ich auch davon ausgehe, dass das schon eben der anstehenden Wahl geschuldet ist, ist ein Programm zur Pestizidreduzierung.
Mit dem, so Sabine Jakob, Vorsitzende des BUND in Rheinland-Pfalz, der Pestizideinsatz in der EU bis 2030 halbiert werden sollte.
Wir müssen dringend mehr tun, um die Insekten zu schützen. Das bedeutet weniger Pestizide, weniger Düngemittel. Und wenn solche Vorgaben aus der EU wegbleiben, dann befürchte ich, dass wir es nicht schaffen, eine Kehrtwende beim Insektensterben zu erreichen.
So Johannes Enzle, Vorsitzender des NABU Baden-Württemberg. Der europaweite Protest der Landwirte hat dazu geführt, dass dieser eigentlich gesetzte Beschluss neu diskutiert wurde. Danach wurden die Regeln auf Druck rechter und rechtspopulistischer Parteien so weit aufgeweicht, dass auch die Grünen nicht mehr zustimmen konnten. Dabei sind auch die Landwirte bei ihrer Arbeit auf Bestäuber dringend angewiesen. Insekten sind deshalb keine Lebewesen, auf die man einfach mal verzichten könnte.
Wir müssen dringend mehr tun, um die Insekten zu schützen. Das bedeutet weniger Pestizide, weniger Düngemittel. Und wenn solche Vorgaben aus der EU wegbleiben, dann befürchte ich, dass wir es nicht schaffen, eine Kehrtwende beim Insektensterben zu erreichen.
Bleibt für die Insekten und auch für uns zu hoffen, dass ihr Schutz im nächsten EU-Parlament endlich durchgesetzt wird.
Zumindest im Kleinen können wir alle was tun für die Artenvielfalt. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Fütterung für Wildbienen? Da ist der Bedarf groß. Mehr als 30 Arten sind in Deutschland vom Aussterben bedroht.
Und mein Kollege Dominik Bartoschek hat ein Herz für diese Wildbienen, aber nicht nur, weil sie bedroht sind, sondern auch, weil sie durch ihre äußerst tollen Namen überzeugen.
Denn die Namen der etwa 600 Wildbienenarten bei uns in Deutschland klingen nicht einfach nur schön, sie sind auch sehr vielsagend. Oder braucht es viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie wohl die blau-schwarze Holzbiene aussieht? Oder die Juni-Langhornbiene, die Buckel-Seidenbiene, die dunkelfransige Hosenbiene oder die stumpfzähnige Zottelbiene? Und oft liefern die Namen auch gleich noch Infos mit zur Lebensweise der Biene. Wo nisten wohl Mauerbiene und Sandbiene? Und womit bauen Mörtelbiene und Blattschneiderbiene so ihre Nester? Und was die Leibspeise der Natternkopfmauernbiene ist, kann man sich auch denken. Und diese Namen machen dann auch eines ziemlich klar. Viele Wildbienen sind absolute Spezialisten, haben ganz bestimmte Bedürfnisse, brauchen kleinste Nischen, um zu überleben. Manche von ihnen sind von einer einzigen Nahrungspflanze abhängig. Und wo es die nicht gibt, gibt es dann eben auch diese Wildbiene nicht. Und genau daran müssen wir auch denken, wenn wir ihnen in unseren Gärten helfen wollen. Wenn Wildbienen zum Beispiel bei uns nisten sollen, dann hilft das Standard-Bienenhotel aus dem Baumarkt eben nur ganz wenigen Arten unter ihnen. Aber die Schneckenhausbiene zum Beispiel wird darin garantiert nicht einziehen. Und von der ausgesäten Blühmischung mit ihren Allerweltsblumen wird die Zaunrübensandbiene bestimmt nicht satt werden. Diese Spezialisten brauchen etwas anderes als Standardlösungen, wenn wir sie in den Garten holen wollen. Unordnung nämlich und vor allem Vielfalt. Hier feucht, dort trocken. Hier altes Holz, dort Sand und Steine. Hier freie Fläche, dort dichter Bewuchs. Und dazu ganz viele und vor allem ganz unterschiedliche Pflanzenarten. Denn nur so steigt am Ende die Wahrscheinlichkeit, dass ein paar Exemplare dieser Tiere mit den tollen und vielsagenden Namen genau die kleine Nische, die sie so dringend brauchen, ausgerechnet bei uns im Garten finden.
Vom Garten geht's jetzt unter Wasser rein in die Korallenriffe dieser Welt, denn sie sind die Wiege der Artenvielfalt. Doch genau diese größte Wiege, nämlich das australische Great Barrier Reef, leidet derzeit unter einer massiven Korallenbleiche. Jennifer Johnston über die Frage, ob überhaupt noch Hoffnung besteht.
Das Great Barrier Reef ist das größte zusammenhängende Riff der Welt. Es ist größer als Italien und besteht aus mehr als 3000 Einzelriffen. Die derzeitige Massenbleiche ist die fünfte innerhalb von 8 Jahren, also innerhalb eines kurzen Zeitraums. Mark Reed hat sie alle mitbekommen. Er arbeitet bei der Marine Park Authority. Es ist hart, die Auswirkungen auf dieses besondere Ökosystem zu sehen. Wir haben dieses Jahr bereits tote Korallen gesichtet. Und die Bleiche sei noch in vollem Gange. Er hat aber auch Hoffnung. Nicht alle weißen Korallen werden auch definitiv sterben. Es hängt davon ab, wie lange die Korallen diesen hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Das bestimmt, ob sie sich erholen können. Derzeit kühlt sich das Riff langsam ab. Geht das schnell genug, nehmen die Korallen die Algen wieder auf, bekommen damit wieder Nahrung und Farbe. Korallen sind sehr widerstandsfähig und haben sich auch schon nach früheren Bleichen erholt. Allerdings brauchen sie dafür Zeit und die Massenbleichen passieren in immer kürzeren Abständen. Der Klimawandel ist die größte Bedrohung für die Korallenriffe weltweit, sagt Mark Reed. Denn nicht nur das australische Great Barrier Reef ist durch Korallenbleichen bedroht, sondern rund die Hälfte der Korallenriffe weltweit. Die Wissenschaftlerin Anne Hoggett kann daher nicht verstehen, warum Regierungen weiter so wenig gegen die fortschreitende Erderwärmung tun. Es macht mich einfach wütend, dass es in unserer Macht liegt, dies zu verhindern und wir nicht annähernd schnell genug handeln. Die Wissenschaftler werden das Great Barrier Reef die kommenden Wochen weiter genau beobachten. Über Wasser und unter Wasser. In einigen Monaten können die Forscher dann sagen, ob es die verheerendste Korallenbleiche der Geschichte des Great Barrier Reefs ist. Eine der schwersten ist es auf jeden Fall.
Jetzt will ich Sie aber nicht einfach so sang- und klanglos hier verabschieden, denn auch wenn wir dringend gegensteuern müssen, um unsere Artenvielfalt zu erhalten, eine gute Nachricht, die gibt's noch. Denn der kleine braune Steinkauz mit seinen süßen, großen, grün-gelben Äuglein kann sich erholen. Zumindest in den Gebieten, wo er geschützt wird. Bedeutet, Engagement lohnt echt. Und damit sage ich Ciao bei Global. Machen Sie's gut.